Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde, und wünsche, dass der Herr Jesus selber uns durch das gesprochene Wort persönlich auch etwas zu sagen hat. Wir haben heute ein wunderschönes Frühlingswetter, die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern. Und mich hat heute Morgen genau der gleiche Gedanke bewegt, den auch Bruder Markus ausgesprochen hat. Wie mögen sich wohl die Jünger an diesem Samstagmorgen gefühlt haben? Ich weiß nicht, wie dort das Wetter war, aber wenn es auch das allerschönste Wetter war, so waren die Jünger, und das können wir aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift auch entnehmen, waren sie sehr traurig, sehr gebeugt auch in ihrem Herzen. Und Gott hat mir heute, für heute Morgen, ein Wort aufs Herz gelegt, das uns heute ermutigen und stärken soll. Und der Gedanke, der ist mir vor einigen so groß geworden. Und zwar habe ich eine Biografie von Johannes Busch gelesen. Die hat sein ältester Bruder, der bekannte Pastor, Evangelist Wilhelm Busch, auch geschrieben. Und Johannes war in der Jugendarbeit auch tätig. Und in diesem Buch auf der letzten Seite steht der letzte Satz, der mich so besonders angesprochen hat. Und da hieß es: Alle Zeichen stehen auf Sieg. Alle Zeichen stehen auf Sieg. Das soll heute Morgen auch das Thema sein. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn den großen Plan Gottes mit uns Menschen auch zeigen. Zuerst wollen wir auf die Bedeutung auch des Begriffes Sieges auch eingehen und dann uns auch zu den einzelnen Zeichen auch des Sieges wenden. Ein Sieg ist ein abschließender Erfolg im Kampf oder auch in einem Wettkampf. Bei einem Kampf gibt es immer auch einen Gegner. Und ich nehme an, dass uns ein Bild doch sehr vertraut ist in der heutigen Zeit. Ich möchte zwei Bilder nehmen. Zum einen ein Bild aus dem sportlichen Bereich. Da geht es um ein Fußballspiel. Und es geht um die Meisterschaft, es geht um das Endspiel. Der Termin, der ist gesetzt, es geht um den Pokal, es geht um Ehre, es geht auch um viel Geld. Es werden alle Vorbereitungen getroffen, die Spieler, sie trainieren auch hart, und nun geht das Spiel los. Alle zeigen vollen Einsatz, aber am Ende des Spiels wird es entweder für die eine Mannschaft den Sieg geben und für die andere eine Niederlage. Wir können das nächste Bild nehmen aus dem militärischen Bereich. Das sehen wir auch in der heutigen Zeit, dass ein Land sich gegen das andere auflehnt, eine Armee kämpft gegen die andere, aber in diesem Kampf geht es weit mehr als um Ehre und um Geld. Hier geht es um Leben und Tod. Entweder wird man den Sieg erringen oder eine Niederlage auch erleiden. Nun, wenn wir auf das geistliche Gebiet zu sprechen kommen, auf die Nachfolge Jesu Christi, so können wir durchaus die Bilder jetzt aus diesen beiden Bereichen auch nehmen und sie auf dieses geistliche Gebiet zum Teil auch anwenden. In der Nachfolge geht es aber um weit, weit mehr. Es geht darum, es werden Entscheidungen getroffen, die eine weitreichende Folge haben bis in alle Ewigkeit. Und darum ist es von größter Bedeutung, ob wir zu den Siegern oder ob wir zu den Unterlegenen, ob wir zu den Verlierern auch zählen. Ich nehme an, dass keiner von uns zu den Verlierern zählen möchte. Und das meine ich wirklich in jedem Gebiet auch unseres Lebens. Wir möchten immer das Beste, wir möchten den nötigen Gewinn aus einer Sache ziehen und wir möchten nie zu den Verlierern auch zählen. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das gibt uns auch Ausrichtung auf dieses Thema, dass wir wirklich, und Gott möge es geben, dass wir am Ende unserer Tage wirklich zu den Siegern auch gehören möchten. Ich möchte etwas Grundsätzliches noch einschieben, bevor wir dann in die Details auch gehen. Gottes Wort zeigt uns, wie mit einem roten Faden vom Anfang der Bibel bis zum Ende es geht um diesen Kampf zwischen dem Reich des Lichtes und dem Reich auch der Finsternis. Der Herr Jesus sagt es in Matthäus 6, Vers 24 mit folgenden Worten: Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder Lukas 11, Vers 23, sagt der Herr Jesus: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir sehen hier immer diese Gegensätze. Es gibt diese zwei Pole und die können wir so beschreiben, da ist auf der einen Seite Gott selber mit seinen Engeln und auf der anderen Seite Satan. Ein gefallener Engel, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und nun wollen wir zu den einzelnen Zeichen auch des Siegers uns wenden. Und hier möchte ich diesen größeren Bogen spannen von der ersten Seite auch unserer Bibel. Dort wird uns geschildert, dass Gott in seiner Allmacht das Universum geschaffen hat, die ganze Himmelsordnung und alles, was auf der Erde und unter der Erde ist. Und er hat die Krönung der Schöpfung, den Menschen, auch geschaffen. Und die Absicht Gottes war, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Es war ihm auf dem Herzen, sich um den Menschen zu sorgen in allen Belangen. Er hat ihm den Garten Eden gegeben. Er hat ihn im Irdischen reichlich versorgt, mit Essen, mit Trinken. Es war alles in Hülle und Fülle da gewesen. Und Gott wünschte so sehr, dass die Menschen diese Liebe auch ihm gegenüber erwidern. Und wir sehen weiter, dass Satan durch seine List die ersten Menschen, Adam und Eva, dazu bringt, dass sie Gottes Anweisung in Frage stellen. Sie übertreten das Gebot Gottes Und die Folge ist, dass sie durch ihren Ungehorsam aus dem Garten Eden auch verbannt werden. Sie müssen die Erde im Schweiße ihres Angesichts bewirtschaften und es tritt das ein, was Gott ihnen vorher bereits gesagt hat und sie auch gewarnt hat, und zwar, dass der Tod in einer zweifachen Art auch eintreten wird. Zum einen der leibliche Tod, aber auch der geistliche Tod. Der natürliche Tod, das ist uns allen auch vertraut. Menschen werden geboren auf dieser Erde und sie gehen auch von uns, wenn Gott das Ende des Menschen auch bestimmt hat. Der geistliche Tod, er ist nicht sichtbar. Er ist nicht sichtbar für uns Menschen, für unser natürliches Auge. Und doch lesen wir in dem Wort Gottes, Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wenn wir uns dessen bewusst werden, meine lieben Zuschauer, Gott hat etwas Wunderbares geschaffen und Satan hat es in seiner List dazu gebracht, dass die Menschen die Krönung der Schöpfung sich von Gott abwenden, dass sie von ihm nichts wissen wollen. Ja, die Sünde, sie ist hindurchgedrungen. Das merken wir schon an kleinen Kindern, an ihrem Verhalten. Und so können wir ganz allgemein sagen, jeder Mensch, der geboren wird, er ist sozusagen in diesem Reich der Finsternis, weil er eben gegen die Gebote Gottes auch verstößt, sie übertritt und von dem Schöpfer, von dem Herr aller Herren nichts wissen möchte. Satan hat diese wunderbare Gemeinschaft Gottes mit den ersten Menschen zerstört. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Vor Grundlegung der Welt lesen wir in dem Wort Gottes auch festgelegt. Und zwar, dass Gott selber bereit ist, auf unsere kleine Erde zu kommen, in der Gestalt eines kleinen Kindes. Und er ist bereit, die Sünde aller Menschen auf sich zu nehmen und so den Vater, Gott den Vater, auch zu versöhnen. Das ist der Gedanke, den wir auch gestern gehört haben. Und ich möchte hier aus Kolosser 2 und zwei Verse vorlesen. Ich möchte sie nach der neuen Genfer Übersetzung vortragen. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ein eindeutiges Wort. Als der Herr Jesus an dem Kreuz die Worte ausgesprochen hat, ausgerufen hat mit letzter Kraft, es ist vollbracht. Da ist der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerrissen. Und da, wo früher nur der Hohepriester einmal im Jahr Zutritt hatte, da darf jetzt jeder Mensch frei auch in die Gegenwart Gottes kommen. Und nun lesen wir den 15. Vers. Da heißt es, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht von aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ein Vers, der mir besonders zu Herzen gegangen ist. Meine Lieben, was heißt es hier? Was ist hier an dem Kreuz auf Golgatha alles vor sich gegangen? Was für ein gewaltiges Bild. Hier wird Bezug genommen, in anderen Übersetzungen wird von einem Triumph gesprochen. Hier von einem triumphalen Sieg. Hier wird das Bild genommen aus der damaligen Zeit, wenn ein römischer Kaiser ausgezogen ist gegen ein anderes Heer und es auch besiegt hat. Und nun kehrt er zurück nach Rom und es wird ihm und seiner ganzen Armee wirklich ein gewaltiger Empfang auch bereitet. Er reitet selber, der Kaiser, auf einem prachtvollen Wagen mit 4 weißen Pferden, begleitet von den kostbarsten Beutestücken und den vornehmsten Gefangenen und wird gefolgt von seinem siegreichen Heer. Und die ganze Menschenmenge, die ganze Stadt, sie jubelt dem Kaiser zu, dem Imperator, dem Sieger. Und hier gebraucht der Apostel Paulus dieses gleiche Bild und sagt, Gott hat die Mächte und gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er am Kreuz auf Golgatha entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt durch Christus. Vielleicht wird der eine oder andere sich fragen, wo ist dieser Triumph zu sehen? Die geistliche Elite der damaligen Zeit hat doch an Jesus nicht geglaubt. Ja, sie waren doch sogar froh, dass sie endlich eine Möglichkeit gefunden auch hatten, dass sie Jesus aus dem Weg schaffen konnten. Viele Menschen waren von Jesus enttäuscht, denn sie hatten gehofft, dass er ihr Messias, ihr Erlöser von dem römischen Joch sein sollte. Und jetzt? Er ist tot, er liegt im Grab. Nun sind hier noch einige seiner Nachfolger, die sich aber auch zerstreut haben, die sich in ihre Häuser auch verkrochen haben. Wo ist dieser Triumph zu sehen? Schaut ihr bitte die Szene mit geistlichen Augen an. Als der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha die Worte ausgesprochen hat, es ist vollbracht, dann war in der Hölle Totenstille. Satan mit seinem ganzen Anhang, mit seinem ganzen Heer musste anerkennen, sie sind entwaffnet. Es ist vorbei. Jesus ist Sieger. Und zugleich, als der Herr Jesus diese wichtigen Worte ausgesprochen hat, es ist vollbracht, dann ist im Himmel, und ich kann es mir bildlich so vorstellen, ein Halleluja durch die Himmel gegangen. Jesus, der Sohn Gottes, er hat es geschafft. Er hat durchgehalten. Er hat den Auftrag des Vaters erfüllt bis ins letzte Detail. Preis dem Herrn. Die Frage ist, können wir heutzutage diesen Triumphzug, diesen triumphalen Sieg heute noch sehen und auch beobachten? Oh, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass jeder Mensch sich in dem Reich der Finsternis befindet, wie Jesus, der Friedensfürst, auf unsere Erde kommt und wie er dem Satan, der Schlange, jetzt bildlich gesprochen, den Kopf zertritt, diese Weissagung aus 1. Mose, und wie er jetzt der Sieger ist. Jetzt ist der Weg offen zu dem Vaterherzen. Und jetzt kann jeder diese Gnade Gottes annehmen. Und wisst ihr, immer wenn sich ein Mensch von Herzen sich bekehrt, wenn er von Herzen Buße tut, vor Gott zerbricht und seinen Zustand auch sieht, und wenn Jesus ihm neues Leben schenkt, hier ist der triumphale Siegeszug. Es zeigt sich, wisst ihr, fast schon über 2000 Jahre, wie viele Millionen und abermals Millionen von Menschen haben das persönlich erfahren. Es ist keine Theorie, sondern es ist Wirklichkeit. Und mir geht es so, wenn wir ein Zeugnis von einem Kind Gottes hören, dass er die Erlösung erlebt hat. Wenn wir das Lied zusammen dann singen, geschrieben ins Lebensbuch, dann bewegt es mich tief in meinem Herzen. Wenn wir die Taufe auch haben, wenn Menschen sich bekennen zu Christus und sagen, dass sie der Welt abgestorben sind, das ist dieser triumphale Siegeszug des Christentums, der keine Theorie ist, sondern wirklich, den man in der Praxis ein jeder Einzelne erleben kann. Das zweite Zeichen des Siegers sehen wir in dem Bekunden der Liebe Gottes. Menschen haben Jesus ohne Ursache gefangen genommen. Bei dem Verhör wurde er ausgelacht, verspottet, geschlagen. Er wurde bis aufs Äußerste gereizt, wenn wir bedenken, wie er am Kreuz hing und wie die Schriftgelehrten, wie das ganze Volk ihn noch einmal gereizt haben. Hilf dir selber, du hast den anderen geholfen. Aber seine Liebe, Jesu Liebe zu den Menschen, war größer gewesen. Er hat all den Hass, all den Neid, er hat alle Ungerechtigkeit durch die Liebe besiegt. Und er sagt auch wiederum diese bedeutenden Worte in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat selber schon angekündigt in Johannes 15, Vers 13, was Liebe bedeutet. Und er sagt, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Meine Lieben, ein Zeichen des Siegers, was der Herr Jesus selber angewandt hat, dass das Böse mit Gutem überwältigt wird, dass Hass durch Liebe überwunden wird. Und wisst ihr, der Herr Jesus gibt dieses Mittel, dieses Werkzeug seinen Kindern an die Hand und sagt, überwindet das Böse in der Welt durch die Liebe Christi. Ein wunderbarer Sieg, dass wir nicht sozusagen Gleiches mit Gleiches vergelten, sondern dass wir den persönlichen Sieg davontragen können, indem wir Menschen durch Liebe auch überwinden können. Auch von dieser Seite steht alles oder steht dieses Zeichen auf Sieg. Wenn wir weiter den Faden auch verfolgen wollen, so hat sich nach der Auferstehung Jesu Christi, hat sich Jesus zu Rechten Gottes begeben, er ist gen Himmel aufgefahren und sitzt jetzt auf dem Gnadenthron, auf dem Mittlerthron und er ruft alle Menschen hier zu sich. Aber es wird eine Zeit kommen, wo der Herr Jesus den Gnadenthron verlassen wird und wird sich auf den Richterstuhl auch setzen. Und da wollen wir dieses dritte Zeichen des Sieges auch betrachten. Und das lesen wir aus 1. Korinther 15 ab dem 22. Vers. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Und hier können wir folgende Merkmale auch entnehmen. Es wird bei dem zweiten Kommen Jesu eine allumfassende Auferstehung der Toten geben. Mit dem zweiten Kommen Jesu, mit der Auferstehung, ist auch das Ende dieser Erde gemeint. In Offenbarung 20, Vers 10 wird uns genau berichtet, was mit dem Teufel sein wird. Und da heißt es, und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann dieser letzte Vers, den ich uns vorgelesen habe, aus 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind ist der Tod. Auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Alles muss Jesus Christus untertan sein. Alles. Und hier können wir wieder sagen, alle Zeichen stehen auf Sieg. Vielleicht kommt der eine oder der andere, der Zuschauer, auf den Gedanken, wie kann ich mit so einer Freimütigkeit von zukünftigen Dingen sprechen? Nun, es ist ganz einfach, weil es Gottes Wort sagt. Wisst ihr, Gottes Verheißungen, die sich auf den ganz unterschiedlichen Gebieten, wie Gottes Wort uns auch berichtet, auch sich erfüllt haben. Aber besonders auch, was das Kommen des Messias, des Herrn Jesus anbelangt. Bis in welche Details hier alles erklärt wird. Wir haben gestern Jesaja 53 gelesen. Wenn wir ins Neue Testament, in die Evangelien reingehen, nehmen die Schreiber immer wieder Bezug auf das Alte Testament, auf einzelne Verse und zitieren sie, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo das Ganze in Erfüllung gegangen ist. Und wisst ihr, wenn wir von dem zweiten Kommen Jesu sprechen, so können wir uns auf die gleiche Basis berufen. Gott hat diese Verheißung gegeben und es wird genauso in Erfüllung auch gehen. Genauso. Alle Zeichen stehen auf Sieg. Jesus ist nicht nur der Sieger von Golgatha, sondern er wird derjenige sein, vor dem wir alle erscheinen müssen, alle unsere Knie beugen und wir werden alle unser Urteil von ihm auch empfangen. Er regiert und herrscht über alles. Nun der Gedanke, wie kann ich persönlich ganz persönlich den Sieg auch erringen. Und ich möchte den ersten Punkt auch sagen, treffe die richtige Entscheidung. Wenn der Geist Gottes dich anspricht, wenn er dich heute Morgen anspricht und dich in seine Nachfolge ruft, dann erwäge bitte die Kosten. Erwäge die Folgen der Nachfolge. Werde stille. Was es bedeutet, zum einen, und hier gibt uns wiederum das Wort Gottes, entweder die eine Seite oder die andere Seite. Die eine Seite sagt, das Wort, es gibt diese schmale Pforte und es gibt diesen schmalen Weg, der zum Himmel führt. Und es gibt den breiten Weg, auf dem wir sozusagen von Geburt an darauf gehen. Aber dieser Weg, dieser breite Weg, er führt ins Verderben. Und du persönlich hast die freie Wahl. Gott hat uns als Menschen einen freien Willen gegeben und du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du heute von dem breiten Weg abkehrst und durch die enge Pforte gehst, das heißt Buße tust, neues Leben von dem Herrn Jesus bekommst und dann den schmalen Weg der Nachfolge auch gehst. Manche Menschen sind der Ansicht, dass die Nachfolge etwas für Menschen ist, die ja irgendwie mit dem Leben nicht zurechtkommen oder die auf Hilfe anderer Menschen angewiesen sind oder dass die Jüngerschaft etwas für ältere Leute ist. Und so schieben sie die Frage des Glaubens auf ihr Rentenalter. Aber wisst ihr, der Herr Jesus, er ladet alle Menschen ein. Er ladet alle ein und sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er ruft Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen. Menschen, die Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Menschen, die Verantwortung für andere Menschen übernehmen, indem sie vielleicht auch eine Firma leiten, die eine besondere Position auch begleiten. Menschen, die bereit sind, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Und Menschen ruft er in die Nachfolge, die besonderen Wert auf das rationelle Denken auch lenken und auch legen. Wisst ihr, wir leben ja in unserer Zeit, wo viel Wert darauf gelegt wird. Alle Sachen müssen schlüssig sein, sie müssen durchgängig sein, es muss einleuchtend sein. Und wisst ihr, wenn wir auf die Frage der Nachfolge zu sprechen kommen, so habe ich nichts Nachvollziehbares gefunden. Und das möchte ich noch einmal ganz kurz auch zusammenfassen. Schaut mal, Satan, der die Sünde und das ganze Elend in die Menschheit auch gebracht hat. Durch den Opfertod Jesu Christi ist er besiegt worden. Er ist besiegt worden. Nun hat der Mensch die Hoffnung. Der hat viel mehr als die Hoffnung. Der hat wirklich diesen freien Zutritt zum Vaterherzen, dass er von aller Knechtschaft der Sünde und von dem Joch der Sünde wirklich befreit wird, dass er erlöst wird. Egal wie du gebunden bist, der Herr Jesus möchte dich befreien. Der Herr Jesus hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Er herrscht jetzt schon im Himmel. Der Herr Jesus wird mit aller Macht und Herrlichkeit auf diese Erde zurückkommen und er wird das Gericht halten. Und alle Menschen, die Jesus im Glauben angenommen haben und diesen Glauben vor anderen Menschen bekannt haben, sie werden mit Jesus im Himmel sein. Und Satan, Diese Schriftstelle haben wir schon gelesen. Er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden und mit ihm alle Menschen, die sich in ihrem Leben gegen Gott auflehnen. Sie werden genauso in alle Ewigkeit in der Hölle sein. Und wisst ihr, der Ausgang dieses Schauspiels, möchte ich mal so sagen, er ist gewiss. Der Ausgang, er ist felsenfest niedergeschrieben im Wort Gottes. Das heißt, die Entscheidung, die du triffst, die hat Folgen bis in alle Ewigkeit. Es ist nicht wichtig, ob du reich bist, ob du arm bist. Es ist nicht wichtig, ob du angesehen bist oder ob du eher am Rande der Gesellschaft bist. Es ist auch nicht wichtig, wie du dich fühlst, ob du meinst, ob Jesus dich überhaupt annehmen wird. Eins ist wichtig, dass du auf der richtigen Seite stehst, auf der Seite Jesu Christi. Und wisst ihr, diese Frage möchte ich uns heute Morgen stellen. Wenn jetzt schon der Ausgang dieses Schauspiels gewiss ist, willst du nicht die richtigen Konsequenzen und Schlüsse für dein persönliches Leben ziehen? Von Gottes Seite stehen alle Zeichen auf Sieg. Die Frage ist, nochmal bildlich gesprochen aus dem sportlichen Bereich, es kommt darauf an, in welcher Mannschaft du spielst. Denn es ist jetzt schon festgelegt, welche Mannschaft am Ende gewinnen wird. Es kommt darauf an, jetzt die richtige Entscheidung auch zu treffen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt das Ganze nochmal praktischer auch nehmen, ein Mensch, der sich in die Nachfolge Jesu auch begeben hat, so können wir doch sagen, ja, er hat die richtige Entscheidung auch getroffen, aber wisst ihr, die richtige Entscheidung heißt ja noch nicht, dass wir die Ziellinie auch überqueren. Zwischen der engen Pforte und dem Eingang in den Himmel ist noch ein Stück des Weges, der bei jedem von uns unterschiedlich lang sein mag. Aber dieser Weg, er ist zurückzulegen, er ist noch zu gehen. Und hier dieser wichtige Gedanken, obwohl wir die richtige Entscheidung getroffen haben, obwohl wir uns auf dem Weg zur ewigen Heimat auch befinden, wird Satan was tun? Er wird versuchen, uns von diesem schmalen Weg abzubringen. Dieser Gedanke, der ist mir aus dem Kolosserbrief so groß geworden. Der Herr Jesus Christus hat an dem Kreuz auf Golgatha Satan entwaffnet, aber er hat ihn nicht getötet. Satan lebt jetzt auch noch. Das heißt, er hat nicht die Macht, dich zurückzuhalten, aber er wird alles anwenden, um dich nach Möglichkeit von diesem Weg abzubringen. Ich möchte uns einige Punkte auch an die Hand geben. Was bedeutet es jetzt im praktischen Leben, ein Leben des Sieges auch zu führen? Nun zum einen das Wort Gottes zu betrachten. Wenn wir bedenken, wie Satan den Herrn Jesus versucht hat, wie er ihm verschiedene Schriftstellen vorgebracht hat und ihn ja dazu bringen wollte, eine Abkürzung zu nehmen. Und wie der Herr Jesus gesagt hat, es steht geschrieben. Und wisst ihr, das ist für uns so elementar als Nachfolger Jesu Christi, dass wir in dem Wort Gottes, dass wir zu Hause sind, dass wir uns hier auskennen und darum diese dringende Bitte, dass man regelmäßig das Wort Gottes liest, dass man sich ja durch den Geist Gottes in die Tiefen dieses Wortes auch hineinführen lässt. Und ich möchte nur so sagen, das sind so kostbare Schätze drin. Wenn du anfängst, erstmal zu lesen, dann ist es nicht ein langweiliges Buch, sondern ein Buch, das dich bereichern wird, das dir für jeden Tag aufs Neue die nötige Ausrichtung geben wird und der vor allem ja, die Ausrichtung gibt, nicht nur für heute, sondern wirklich diese große Ausrichtung gibt, dass wir das Ziel der ewigen Heimat nicht aus dem Auge auch lassen. Der zweite Punkt ist das Gebet. In der Nachfolge Jesu Christi wird es nicht immer so sein, dass wir an vorderster Front, wie man so sagt, kämpfen müssen. Es werden Zeiten in unserem Leben sein, wo Gott uns ja, in diese stille Täler führen wird, wo er uns Erquickung geben wird, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir ja, wieder so neu aufdanken können. Aber wisst ihr, auch in diesen Lagen, oder möchte ich sagen, vielleicht besonders in solchen Lagen, gibt uns das Wort den Gedanken, dass wir immer wachend und betend sein sollen. Und besonders hat mich ein Gedanke angesprochen aus der Ostergeschichte. Ich möchte hier Matthäus 26, Vers 41 auch lesen. Hier ist der Herr Jesus mit einigen Jüngern im Gethsemane. Er zieht sich zum Gebet auch zurück und sagt jetzt ihnen: Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wacht und betet. Lasst uns dieses Bild vor Augen haben, dass es einen gibt, und das ist Satan. Er möchte uns persönlich schaden. Und darum dieser Gedanke, diese Ausrichtung des Herrn Jesus, wacht und betet. Möchte ich hinzufügen, wie es an einer anderen Stelle heißt, alle Zeit. Ob wir in Kämpfen sind oder ob es uns gut geht, lasst uns nicht vergessen, dass es einen gibt, der uns zu Fall bringen möchte. Und wenn wir jetzt besonders jetzt diese Verbindung nochmal auch machen wollen zu dem Sieg Christi. Mir kam so der Gedanke, wann hat sich überhaupt der Sieg Christi jetzt überhaupt offenbart? Natürlich können wir sagen, wenn wir es erleben morgen, oh, da ist der Auferstehungstag. Da ist Jesus auferstanden, da ist er sichtbar geworden, er lebt. Das ist wirklich dieser triumphale Sieg. Das ist die sichtbare Seite. Wir haben aber vorhin betrachtet, dass der eigentliche Sieg, er wurde doch am Kreuz auf Golgatha errungen, als es so weit war, als Jesus diese Worte aussprach: Es ist vollbracht. Aber wie ist es, meine Lieben, wenn wir an Gethsemane denken? Wenn wir denken, welchen Kampf der Herr Jesus dort vor sich hatte, welchen Kampf er durchgemacht hat, wie er ja wirklich in diesem Todeskampf mit Gott auch rang und sich schließlich wirklich in die Hände Gottes auch gelegt hat. Und so ist mein Gedanke, der eigentliche Sieg, er wurde in Gethsemane errungen. In Gethsemane errungen, im Gebet. Und wisst ihr, Geschwister, ein jeder Einzelne von uns, er möchte den Sieg haben. Jeder möchte auf dieser Sonnenseite stehen. Jeder möchte gekrönt werden, sozusagen bildlich gesprochen jetzt, an dem Sonntag, ja, die Auferstehung erleben. Sind wir aber bereit, diesen Weg des Kampfes und des Leides auch zu gehen? Und vor allem diesen festen Entschluss, diese Stärkung von Gott noch einmal zu bekommen, das ist der Weg, der für dich bestimmt ist. Wenn der Herr Jesus diese Stärkung, diese Gewissheit hier nicht erlangt hätte, er hätte es nicht ausgehalten. Das können wir so aus dem Gesamtzusammenhang auch der Schrift entnehmen. So können wir auch wiederum hier es auf den Punkt bringen, wie wichtig das Gebet ist. Das Gebet, das so verborgen ist, das kein Mensch sieht, aber das entscheidend über Sieg oder Niederlage. Wir sehen hier, wie der Herr Jesus sich in solchen oder in dieser Situation sich gesehnt hat nach Gebetsunterstützung, dass seine Jünger, seine Nachfolger ihn doch unterstützen möchten. Und wie enttäuscht war er, dass er sie nicht bekam. Wisst ihr, es ist so wunderbar und dafür bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar für Geschwister, die immer wieder auch es bekunden, schreiben, wir beten für dich. Gott möge es einem jeden Einzelnen vergelten. Der dritte Gedanke ist, wie du Sieg haben kannst. Wollen wir noch einmal in diese Geschichte in Gethsemane auch eintauchen? Da sagt Herr Jesus, Matthäus 26, Vers 38, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleib bei mir und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Herr Jesus, er hat nicht nur das Angesicht Gottes gesucht, sondern er hat sich in den Willen Gottes ergeben. Und das ist das nächste Merkmal des Siegers, das persönliche Leben nach dem Willen Gottes auch auszurichten. Und weißt du, hier sind die Zusammenhänge so wunderbar. Durch das Lesen des Wortes Gottes bekommst du diese Ausrichtung, den Willen Gottes für dein persönliches Leben. Dann mögen noch gewisse Entscheidungen sein, wo du fragst, wie soll ich wirklich mich verhalten? Soll ich wirklich diesen Weg gehen? Und du kommst im Gebet zum Herrn und er offenbart dir seinen Willen für dein Leben. Und hier gilt es, meine Lieben, wirklich zum einen diese Hingabe an Gott, aber zum anderen im Glauben dann diesen Weg auch wirklich zu gehen. Der vierte Punkt. Wenn du den Weg der Nachfolge angetreten hast, so lehrt uns das Wort Gottes, und das habe ich vorhin schon gesagt, überdenke wirklich die Folgen deiner Nachfolge. Überlege die Kosten der Nachfolge. Und hier ist der Gedanke, wenn du dich auf den Weg der Nachfolge machst, dann bringe vollen Einsatz. Kein halbes Christentum zählt vor Gott, sondern voller Einsatz. In 2. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. Das heißt, voller Einsatz. Wie es im natürlichen Leben, wenn wir wieder das Bild aus dem sportlichen Bereich nehmen, die Spieler, sie geben alles. Sie gehen wirklich aufs Äußerste. Und wie viel mehr, wenn es um deine Seligkeit geht, wenn es um eine Entscheidung geht, die für alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Und der letzte Gedanke, wenn du in der Nachfolge stehst, so werden viele Herausforderungen sein. Es gibt vieles auch zu überwinden. Und hier ist der Gedanke, kämpfe nie in eigener Kraft, sondern setze deine Hoffnung ganz auf Gott und geh im Namen des Herrn Jesus. Wisst ihr, der Gedanke, der ist mir so groß geworden. Es ist keine Theorie, sondern es ist etwas, was wir tagtäglich praktisch anwenden müssen. Wenn wir morgens aufstehen, die stille Zeit suchen, ins Gebet gehen, dass wir hier Gott bitten, sei mir bitte gnädig. Ich weiß nicht, was heute alles auf mich zukommen wird, aber ich bin ganz ruhig. Ich befehle mich in deine Vaterhände, leite mich an, richte mich durch dein Wort aus und ich möchte dich bitten, lieber Vater, gehe mir persönlich voran. Apostel Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wir wollen mal diese Worte wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Alle Zeichen stehen auf Sieg. Es gilt nur darum, dass wir wirklich die richtige Kraftquelle auch anzapfen. In der Einleitung haben wir diesen wunderbaren Vers gelesen aus 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Und so möchte ich ermutigen Menschen, die ferne von Gott sind, dass sie diese Zeichen des Sieges bewusst sind. Diesen roten Faden von Anfang der Bibel bis zum Ende. Gott hat sich das Heft sozusagen nicht aus der Hand nehmen lassen. Der Herr Jesus, er ist der Sieger auf Golgatha. Der Herr Sieger, der Herr Jesus, er wird Sieger auch am Ende der Welt sein. Alles ist ihm untertan. Darum treffe die richtige Entscheidung. Begib dich bitte in die Nachfolge Jesu. Stehe auf der richtigen Seite, damit du einst Sieger sein kannst. Und für alle, die diesen Weg angetreten haben, wünsche ich, dass wir mit dem Apostel Paulus sagen können, Gott aber sei Dank, der uns durch Christus allezeit Sieg gibt. Dem Herrn sei Lob, Preis und Anbetung. Amen.